Miteinander reden ist ein Podcast, der vom gleichnamigen Programm mit Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung realisiert wird. Bundesweit unterstützt das Förderprogramm Miteinander reden seit 2019 Projekte in ländlichen Regionen, die sich für eine lebendige Gesprächs- und demokratische Streitkultur einsetzen. Im Diskurs lernen wir einander kennen und stärken unsere demokratische Kultur. In diesem Podcast treffen wir Menschen, die in ihren Dörfern und Kommunen regionale Gesprächsräume zu kontroversen Themen schaffen und sprechen mit weiteren ExpertInnen darüber. In den letzten Monaten sind Hunderttausende Menschen gegen die AfD und für die Demokratie auf die Straßen gegangen. Ein Auslöser für diese deutschlandweiten Proteste waren die Enthüllungen des Recherchezentrums Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremen am 25. November 2023. An diesem Treffen nahmen sowohl AfD-Politikerinnen und Politiker als auch einzelne Mitglieder der CDU und der konservativen Werteunion in Potsdam teil. Es wurde berichtet, dass es bei dem Treffen um Pläne für Massenabschiebungen von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationsgeschichte ging, was jedoch von den Teilnehmenden selbst bestritten wurde. Nicht nur auf den Straßen, sondern auch in Unternehmen formiert sich Widerstand gegen rechtsextreme Tendenzen in Deutschland. Einige Unternehmenschefs, darunter die von SAP, Infineon und Bosch, betrachten das Erstarken der AfD als eine Bedrohung für die größte europäische Volkswirtschaft. Dennoch bleiben viele Unternehmen schweigsam, wenn es um die Verteidigung demokratischer Werte als Grundlage wirtschaftlichen Handelns geht. Dabei liegt die Verantwortung für das Funktionieren der Demokratie nicht nur bei den staatlichen Institutionen und der Zivilgesellschaft, sondern auch bei der Wirtschaft. Und genau darüber wollen wir heute diskutieren. Welche Rolle können wirtschaftliche Akteure in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, insbesondere in ländlichen Gebieten, spielen? Und wie können Unternehmen eine unterstützende Gemeinschaftsstruktur innerhalb ihrer Firmen gestalten? Und welche Auswirkungen hat das auf die Region ganz insgesamt? Darüber diskutiere ich heute mit der Erwachsenenbildnerin Dr. Franziska Dornig, dem Unternehmer Steven Rabe und dem Soziologen Professor Dr. Berthold Vogel. Franziska ist Studienleiterin für politische Bildung und Koordinatorin im Bundesprogramm Demokratie leben. Mit mehr als 7 Jahren Erfahrung in der Demokratiebildung weiß sie um die Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen.
Hassrede im Netz oder auch die Polarisierung, die wir allerorten spüren, halten ja nicht vor Unternehmen, sondern auch die gesellschaftliche Stimmung kann sich auch auf ein Betriebsklima auswirken. Und da sind wir dann ganz schnell bei ganz harten Fakten wie Fachkräftegewinnung, Fachkräfte halten, wie wohl fühlen sich alle Talente in einem Unternehmen oder eben nicht. Und da sind wir dann auch ganz konkret bei wirtschaftlichen Themen.
Franziska ist Teil des Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrums in Bad Alexanderbad. Ihr Ziel ist es, die Zivilgesellschaft und vor Ort ansässige Unternehmen in ihrem Engagement für Demokratie und Vielfalt sowie gegen Rechtsextremismus zu unterstützen. Franziska weiß, gesellschaftlicher Zusammenhalt wird oft ganz konkret vor Ort gemacht, vor allem auch am Arbeitsplatz.
Unternehmen haben erstmal prinzipiell die Aufgabe, natürlich in ihrem Gebiet und in ihrem Aufgabenfeld zu wirtschaften und da erfolgreich zu wirtschaften, sprich ein Produkt herzustellen, was sie gut verkaufen können. Und gleichzeitig sind sie aber ja vor Ort in der Region auch ein Stakeholder. Das heißt, sie sind sichtbar, sie haben Gestaltungsmöglichkeiten und im besten Fall sind sie auch Vorbild. Und da haben sie dann im ganz klassischen Sinne Verantwortung für das gesellschaftliche Miteinander. Und da erleben wir, dass jetzt immer mehr Unternehmen hier auch in der Region sagen, Mensch, wir wollen uns aktiv mit einbringen, beziehungsweise haben auch bereits schon intern diverse Angebote und Programme, sei es mit ihren Azubis oder mit Menschen, die vom Studium dann nach dem Praktikum reinkommen. Es fehlt aber noch diese Lücke derer, die schon seit 10 oder 20 Jahren im Unternehmen sind und da auch Angebote zu schaffen, um sich vielleicht mal zu überlegen, Mensch, wie ist mein Umgang mit digitalen Medien oder wie gehe ich denn damit um, wenn ein Kollege oder eine Kollegin mit komischen Memes oder TikTok-Videos, die eher rassistisch oder menschenverachtend sind, rumläuft und das lustig findet, wie verhalte ich mich dazu?
Unternehmen können ihre Mitarbeitenden dazu ermutigen, fair miteinander umzugehen und aktiv gegen Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Eine demokratische Haltung im alltäglichen Umgang fördert eine respektvolle und tolerante Unternehmenskultur. In einem sicheren Umfeld, in dem Mitarbeitende ihre Erfahrungen teilen und konstruktive Gespräche führen können, entsteht eine unterstützende Gemeinschaft. Phänomene wie Hassrede im Netz und gesellschaftliche Polarisierung beeinflussen nicht nur die Atmosphäre im Unternehmen, sondern auch wirtschaftliche Aspekte wie Fachkräftebindung und Talentemanagement.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem Unternehmen sind, sind ja in der Regel dann auch irgendwann Privatpersonen, gehen nach Hause, engagieren sich in einem Verein, treffen sich. Und da ist es doch eher ganz spannend, welche Grundatmosphäre herrscht, beziehungsweise auch welche Grundhaltungen dann mehrheitlich vorhanden sind oder spürbar und vernehmbar sind. Und da glaube ich, ist es auch hier in der Region vermehrt jetzt ein Erweckungsmoment da, weil sie sehen, was in Thüringen und was in Sachsen passiert, dass die Option, sich nicht zu positionieren, gibt es nicht. Weil die Konsequenz wäre, dass peu à peu Demokratiefeinde an Kraft gewinnen und mit ihren vereinfachten und verkürzten Hassreden Mehrheiten oder nicht Mehrheiten, sondern einfach Minderheiten, die so laut sind und als Mehrheit daherkommen, die Atmosphäre vergiften. Und das wiederum hat dann konkrete Auswirkungen in die Wirtschaft, weil natürlich dann keine internationale Person freiwillig sich dann in dieser Region langfristig ansiedeln möchte, wenn sie Angst haben muss, dass sie, sobald sie das Unternehmen verlässt, dann angepöbelt wird, keine Wohnung findet, sich im Verein nicht wirklich einbringen kann oder permanent sich rechtfertigen muss. Na, wo kommst du denn her?
Laut einer aktuellen Studie des Citizen Surveys wünschen sich 57% der Deutschen, dass deutsche Unternehmen in der Öffentlichkeit stärker Haltung gegen Rassismus zeigen. Dafür ist es wichtig, dass Unternehmensleitungen ihr antirassistisches Engagement auch in der Belegschaft kommunizieren und sie für Beteiligung mobilisieren. Das geht durch eine offene und inklusive Gesprächskultur, erklärt Franziska, gerade im bevorstehenden Superwahljahr 2024.
Wir wissen noch nicht, wie sich da überhaupt Wahlen entscheiden werden. Da glaube ich, ist es aber schon spannend und wichtig, dass sich die Unternehmen vernetzen und miteinander über Best-Practice-Ideen austauschen. Mensch, wie schafft ihr das Betriebsklima bei euch so zu gestalten, dass eben nicht in einem WhatsApp-Chat von Kollegen oder in der Mittagspause dann irgendwelche Hassparolen kommen. Oder wenn sie kommen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann gleich merken, war jetzt ein blöder Witz, den hätte ich mir jetzt auch sparen können. Und nicht eher noch das Atmosphäre, oh ja, geil, komm, ich habe noch einen und ich habe noch einen, ich habe noch einen. Sondern dass sich das selber wieder reguliert. Wie können Unternehmen es schaffen mit ihrer Haltung von wir wollen die Vielfalt, weil wir brauchen die Vielfalt, um als Unternehmen auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Wie kann es gelingen, damit nach draußen zu treten, ohne dass sich Unternehmen über ihre eigene Existenz dann Sorgen machen müssen, weil sie dann angefeindet werden oder weil sie sich dann plötzlich ausgesetzt fühlen von Anfeindungen oder Nachteilen? Wie kann es auch da wieder im Zusammenschluss zwischen Lokalpolitik oder kommunaler Politik und Netzwerken gelingen, sich eben gegenseitig zu stärken und es Strukturen zu schaffen, dass eben Demokratiefeinden nicht der Raum so freigegeben wird, dass sie sich ausbreiten mit ihrer Ideologie des Hasses und der Spaltung, sondern dass sie merken, ups, hier kriegen wir Gegenwind. Demokratie als Haltung in allen Facetten und auch nicht konfliktscheu zu sein, im Gegenteil, sich gerne auch in Diskussionen begeben, aber auf einer gemeinsamen Grundlage, wo eben eine andere Meinung als andere Meinung dasteht und nicht als Feind oder als Person, die ich dann diffamieren muss oder wo ich dann herabwürdigend mich äußern muss oder.
Was es von Unternehmensseite in erster Linie braucht, ist also eine klare und transparente Kommunikation. Ein Unternehmen sollte deutlich machen, warum es sich gegen Rassismus einsetzt, um ein wichtiges Signal an die Belegschaft zu senden. Das sagt aus, Diskriminierung wird nicht toleriert und ernsthaft geahndet. Der Unternehmer Steven Rabe setzt durch den Erwerb und die Restaurierung historischer Gebäude nicht nur wirtschaftliche Impulse, sondern trägt auch zur regionalen und sozialen Entwicklung bei. Seit 2020 betreibt sein Unternehmen nachhaltige Landwirtschaft im Spreewald. Die Landwaregenossenschaft fördert ein inklusives und nachhaltiges Umfeld, das hochwertigen Wohnraum und Raum zur Selbstverwirklichung bietet. Durch die Verknüpfung von Wohnraum, Gemeinschaftsbereichen, Arbeitsplätzen und eigener Lebensmittelproduktion wird eine lebendige Gemeinschaft geschaffen, die von Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit und individueller Entfaltung geprägt ist.
Ich habe beobachtet, dass halt viele der alten Ländereien und Gebäude, also einmal aus der gräflichen Zeit, aber auch aus der Zeit der DDR, für sehr wenig Geld verramscht wurden und dann halt auch nicht immer unbedingt einen guten Nutzen überführt wurden, sodass ich dann dachte, da machen wir auch mal mit und schauen, ob wir das ein bisschen anders machen können. Und so hat das 2012 angefangen. Das war das Jagdschloss. In der letzten Nutzung war es im Dorf als Kindergarten. Wurde es als Kindergarten benutzt in der Zeit der DDR. Ich selber und viele meiner Familienangehörigen sind da halt auch in den Kindergarten gegangen. Und 2000, Beginn der 2000er, 2004 meine ich, oder 2005, hat dann der Kindergartenbetrieb dort gestoppt. Und seitdem stand das Haus leer und wir haben das dann 2012 gekauft und über 4 Jahre renoviert. In der Vision, der wir folgen, oder der Vision, die wir haben, geht es nicht darum, dass jetzt alle Bauern und Farmer und Landwirte sind, sondern dass dieser Teil einfach ein selbstverständlicher Teil ist, den man tut. Und zwar mit einem gewissen Anteil der Arbeiten, mit einem gewissen Anteil der Zeit, die man halt am Tag oder in der Woche hat. Und jeder soll und kann natürlich auch anderen Tätigkeiten nachgehen. Also wenn jemand einen anderen Beruf hat, dann kann der selbstverständlich auch ausgeführt werden. Und es ist halt mehr so, dass man, und das wäre mein Wunsch, dass man die Möglichkeiten, die man halt mit dem Nahrungsmittelproduktion oder Lebensmittelproduktion hat, dass da einfach auch ein anderer Zeitgeist dahin kommt, dass man das wirklich als Mehrwert versteht. Und das kann man, glaube ich, auch wirklich erst verstehen, wenn man es mal gemacht hat, wenn man mal selber eigenes Gemüse angebaut hat, vom Saatgut angefangen, und dann wächst ein kleines Pflänzchen und man pflegt es und man hegt es und am Ende wirft es eine Frucht ab, die das ist ein tolles Gefühl. Das macht Spaß und schmeckt auch immer ein bisschen besser als das, was man gekauft hat.
Landware ist im brandenburgischen Großbeuchow, einem Ortsteil von Lübbenau, ansässig. Der Ort blickt auf eine 3000-jährige Siedlungsgeschichte zurück und erlebte Einflüsse verschiedener Epochen, darunter auch die DDR-Ära mit ihrer prägenden LPG-Struktur, also der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Trotz des gestiegenen Lebensstandards in Ostdeutschland nach dem Mauerfall bestehen weiterhin ökonomische, soziale und politische Unterschiede zu Westdeutschland. Die ökonomische Unsicherheit sowie die Herausforderungen des demografischen Wandels spiegeln sich teilweise in politischer Unzufriedenheit wider, was Rechtspopulisten stärken kann. Die teilweise fortwährende Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland hat verschiedene Ursachen. Laut Steven wurde der ländliche Raum lange nur als Wohnraum und weniger als Arbeitsraum wahrgenommen.
Also rückblickend jetzt auch über die letzten 30 Jahre war es als erstes mal der Verlust der Arbeit und der ganzen sämtlichen Strukturen, die ja auch, ja, ich sag mal, ein gewisses Vakuum hinterlassen haben und eine gewisse Sinnlosigkeit, auch eine gewisse Frustration. Vermutlich, das hat sich ja, ich sag mal, in den letzten Jahrzehnten doch schon gegeben. Also da hat sich ja einiges wieder entwickelt. Es ist auch neue Industrie angesiedelt worden, aber nicht mehr in dem Sinne, wie es eigentlich in der Vergangenheit war. Also dass es wirklich auch geschlossene Strukturen gab, dass es ein gesundes Vereins- und Kulturleben gab, dass es halt sinnvolle Arbeit vor Ort gab und die Arbeitskraft, die persönliche Arbeitskraft halt auch wirklich zu einer gewissen Zufriedenheit geführt hat, dass man die anwenden kann. Das, worauf wir jetzt zugreifen, sind eigentlich Strukturen, die schon lange bestanden, also die zum Teil halt schon Jahrhunderte bestanden, die aber durch den Wandel, also in Brandenburg war es dann halt natürlich die Zäsur der Wiedervereinigung oder das Ende der DDR. Damit ist halt das ländliche Leben halt ziemlich abrupt zum Ende gekommen, zumindest mal die Struktur, die dort bestanden haben. Das heißt, es wurde auf dem Land gelebt, aber auch gearbeitet. Sämtliche kulturellen und andere Strukturen, die es dort gab, die haben auf einmal die Bedeutung verloren. Und so ist halt der ländliche Raum eigentlich ja nur noch als Wohnraum genutzt worden. Und viele der jüngeren Generationen sind dann halt Anfang der 90er Jahre auch abgewandert und nach Westdeutschland oder in andere Metropolen oder ins Ausland gegangen, um dort zu arbeiten. Und da ist vieles der Strukturen einfach zerfallen. Und es ist halt immer deutlicher geworden, wie wichtig das ist, auch mit dem Problem der heutigen Zeit, diese Strukturen zu schützen und wieder Nutzen zuzuführen, nicht im rückwärtsgerichteten Sinne, sondern halt wirklich durchaus zeitgemäß und in die Zukunft blickend.
Ländliche Regionen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Landschaften, sondern auch in ihrer unterschiedlichen Wirtschaftskraft, Altersstruktur, Infrastruktur und Kultur. Und in all diesen Regionen wollen Menschen auch heute und zukünftig leben. Denn mehr als die Hälfte der Einwohnenden in Deutschland tut dies bereits. Die Bedeutung ländlicher Gebiete für das Leben, Arbeiten, die Wirtschaft und Kultur in Deutschland ist also von unschätzbarem Wert. Diese Regionen dienen als Grundlage für die Lebensmittel- und Energieversorgung und bieten Raum für Erholung. Gleichzeitig stehen ländliche Regionen vor erheblichen Herausforderungen, die von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam angegangen werden müssen. Um attraktiv bleiben zu können, benötigen sie adäquate Rahmenbedingungen auf wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und ökologischer Ebene. Die Ansiedlung von Landware hat in Großbeuchow nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Sozialstruktur gestärkt. Das ist ganz besonders wichtig in Regionen mit demografischem Wandel. Dieser trifft ländliche Regionen in unterschiedlichem Maße, wie Dr. Berthold Vogel erklärt. Er ist Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts an der Georg-August-Universität Göttingen. Hier beschäftigt er sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, gleichwertigen Lebensverhältnissen und der Frage, inwieweit sich räumliche Faktoren auf das gesellschaftliche Zusammenleben auswirken.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass natürlich schon in den vergangenen Jahren in verschiedenen Regionen auch echte Lücken gerissen worden sind. Also der demografische Wandel bleibt ja nicht ohne Folgen. Also wenn sehr viele junge Leute aus der Region weggehen, dann fehlt natürlich den Unternehmen auch der Nachwuchs, dann fehlt auch den Parteien der Nachwuchs, dann fehlt in den Vereinen der Nachwuchs. Also an verschiedenen Stellen entstehen Lücken. Und in der ähnlichen Weise sehen wir das ja auch in der wirtschaftlichen Entwicklung, dass natürlich an bestimmten Stellen tatsächlich in den vergangenen Jahren sich Dinge dann doch deutlich verändert haben. Wirtschaftsstrukturen haben sich verändert, Unternehmen mussten schließen. Das gilt ja gerade für den ostdeutschen Raum. Die Wirtschaftsstruktur, die Sozialstruktur hat sich sehr stark verändert. Und da sind wir häufig wieder in dem Aufbauprozess. Ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, wenn wir nach Bayern oder nach Baden-Württemberg schauen, wo es schon über Jahrzehnte eingeübte Praktiken auf der lokalen Ebene gibt, die auch sehr erfolgreich sind, die sich stabilisiert haben. Aber wir haben eben Regionen, auch ländliche Regionen. Das gilt hier für Niedersachsen, das gilt für Nordbayern, das gilt für Thüringen, für Brandenburg und für verschiedene andere Bundesländer auch, die eben einen sehr starken Strukturwandel in den vergangenen Jahren durchlaufen haben. Und wo man sich jetzt so wieder ein bisschen neu zusammenreißen muss und auch die da geblieben sind oder die dort noch aktiv sind, im Grunde genommen die Sachen auch wieder neu aufbauen müssen oder dabei sind, das neu aufzubauen. Und ich glaube, über diesen Weg entdeckt man wieder die Bedeutung von Kooperation, aber auch die Bedeutung, die Unternehmen vor Ort haben. Und vielleicht merken auch die Unternehmen, dass sie auf ihr soziales Umfeld sehr viel stärker angewiesen sind, als sie das in der Vergangenheit vielleicht gedacht haben, weil man sich immer dachte, na gut, Lehrlinge finde ich immer und überall. Also da gibt es immer einen Pool von Leuten, die bei mir arbeiten wollen. Und jetzt merken sie eben, dass tatsächlich es schwierig ist. Also die Arbeitskräftefrage, die Fachkräftefrage ist ja auch ein enormes Problem, auch für Handwerksbetriebe, für mittelständische Betriebe, gerade im ländlichen Raum. Also wirklich den Nachwuchs zu finden, Firmennachfolge zu finden, gilt natürlich auch für den landwirtschaftlichen Bereich. Also wer übernimmt den Betrieb und wer sind eigentlich die Arbeitskräfte der Zukunft dort? Das sind ja Fragen, die unmittelbar wirtschaftlich Aktive gerade im ländlichen Raum auch umtreiben.
57% der deutschen Bevölkerung lebt in ländlichen Regionen. Und hier ist der überwiegende Anteil der mittelständischen Wirtschaft mit Handwerk, Industrie und Dienstleistungen angesiedelt. Auch in ländlichen Räumen ist der zunehmende Rechtsruck längst ein Problem für die Wirtschaft. Er schadet dem Image und verschreckt internationale Fachkräfte. Das zwingt Unternehmerinnen und Unternehmer aus ländlichen mittelständischen Betrieben immer mehr, sich zu positionieren und zu handeln, wie Berthold Vogel mir erklärt.
Also ich glaube, man muss einfach als Arbeitgeber in bestimmten Bereichen sehr viel mehr tun. Das ist wahrscheinlich anstrengend für viele Unternehmen oder auch für viele Arbeitgeber, weil sie auch umlernen müssen in dem Bereich. Aber ich glaube, es ist alternativlos. Und es gibt immer sehr auch lokal und regional aktive Unternehmen, die sich durchaus in die Lokalpolitik auch einmischen, die auch deutlich die Stimme erheben. Und zwar über die unmittelbaren unternehmerischen Interessen hinaus, sondern die eben auch betonen, es ist wichtig, in welchem gesellschaftlichen Umfeld wir aktiv sind. Und das gilt ja gerade auch für die Zivilcourage, die jetzt vielleicht gefordert ist mit Blick auf autoritäre Bestrebungen. Gerade in ländlichen Räumen sehen wir sehr stark auch die Haltung pro AfD. Und wir haben ja beispielsweise in Thüringen, wo ich schon sehr lange Forschung mache, schon seit vielen Jahren Regionen, in denen eigentlich die Zustimmung zur AfD sehr, sehr hoch ist. Und wo man einfach merkt, es wäre gut, wenn da nicht nur die Zivilgesellschaft laut werden würde, sondern wenn tatsächlich auch Unternehmen nochmal deutlich zu verstehen geben, dass sie sich auch in Verantwortung sehen für Demokratie, für soziale Rechtsstaatlichkeit, für Menschenwürde, für all diese Dinge. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, gut, das ist jetzt keine unternehmerische Aufgabe, mich für Menschenwürde etc. im Allgemeinen zu engagieren. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Unternehmen auch auf ein bestimmtes soziales Umfeld angewiesen sind, auch auf eine gedeihliche soziale Entwicklung vor Ort. Und da spielen natürlich Fragen von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von der ja auch Unternehmen profitieren, von dieser sozialen und politischen Stabilität und auch rechtlichen Stabilität. Da fände ich es gut, wenn Unternehmen da noch etwas deutlicher und lauter werden würden. Aber es gibt auch heute schon die Unternehmen in den verschiedenen Regionen, die da durchaus aktiv sind. Ich will das also gar nicht als Pauschalurteil jetzt sprechen, aber man würde sich wünschen, dass da in der Tat von Seiten der Wirtschaft noch viel deutlichere Worte gefunden werden würden.
Berthold Vogel geht noch auf einen anderen Punkt ein. Betriebe sind mehr als Orte der Arbeitserbringung. Denn demokratische Prinzipien wie Mitbestimmungsrechte oder andere Formen der demokratischen Entscheidungsfindung können nicht nur gesamtgesellschaftlich erfolgen, sondern auch innerhalb von Unternehmen praktiziert werden.
Ich denke schon auch, dass man sagen kann, dass in vielen Bereichen auch der mittelständischen Wirtschaft und der kleinen Betriebe das Bewusstsein in den vergangenen Jahren gewachsen ist, dass eben der Betrieb auch so etwas wie ein sozialer Ort ist. Also dass eben dort mehr stattfindet als nur die Erbringung von Arbeitsleistung, sondern dass Betriebe eben auch bestimmte soziale Werte mitvermitteln, die Kooperation in Betrieben eben auch durchaus einen gesellschaftlichen Wert hat, dass man lernt, zusammenzuarbeiten, an einer Sache zu arbeiten und dass natürlich ein faires Miteinander und auch ein mitbestimmtes Miteinander und indem man nicht nur sich jetzt als Objekt quasi jetzt von unternehmerischen Zielen fühlt, sondern wirklich auch als ein Subjekt, was im Betrieb gefragt ist, wertgeschätzt wird. Das glaube ich, verändert natürlich schon auch die Haltung der Arbeitenden dann gegenüber der Gesellschaft und hat durchaus in dem Sinne auch eine demokratieförderliche Wirkung. Es gab ja schon in den 1950er Jahren eine Diskussion dazu, ob der Betrieb ein Lernort der Demokratie sein kann. Also ob man über gewerkschaftliche Rechte, Arbeitnehmerrechte, Mitbestimmungsrechte, bestimmte Arbeitsrechte, soziale Schutzrechte, ob man nicht dadurch auch einen Effekt hat für die demokratische Qualität einer Gesellschaft und ob nicht die kooperativen Tugenden, die Menschen haben, auch gerade im Betrieb erlernt werden und insofern natürlich der Betrieb schon mehr ist als, wie gesagt, nur ein reiner Ort der Arbeitserbringung, sondern ein sozialer Ort, an dem eben auch bestimmte soziale Haltungen, Wertvorstellungen etc. mit ausgebildet werden.
Demokratie lebt vom Mitmachen. Das politische System ist darauf angewiesen, dass die Bevölkerung sich einbringt, informiert und sich an Wahlen beteiligt. Betriebsräte können laut Professor Dr. Vogel dazu einen Beitrag innerhalb von Unternehmen leisten, indem sie das politische Interesse der Beschäftigten steigern.
Was wir übrigens sehen, was vielleicht auch noch ein Ergebnis unserer Forschung ist, welche wichtige Rolle Betriebsräte und Personalräte in dem Zusammenhang spielen. Also wenn Betriebsräte und Personalräte vorhanden sind, spielen einfach diese sozialen Fragen im Betrieb von vornherein eine deutlich stärkere Rolle. Und auch das Bewusstsein dafür, dass man eben eingebettet ist in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang als Betrieb und dass auch das betriebliche Tun auch für den sozialen Zusammenhalt wiederum wichtig ist, wird in dem Moment stärker, wenn Betriebsräte und Personalräte aktiv sind. Also auch davon können Betriebe durchaus profitieren. Also Betriebsräte und Personalräte sind ja nicht nur diejenigen, die den Unternehmern ständig in die Suppe spucken, sondern das sind ja auch diejenigen, die tatsächlich was dazu beitragen, dass ein Betriebsklima sich verbessert, dass Leute engagierter bei der Arbeit mit dabei sind, dass sie den Eindruck haben, dass ihre Position wertgeschätzt wird, dass ihre Arbeitsleistung wertgeschätzt wird und andere Dinge. Also insofern erfüllen natürlich gerade auch Betriebsräte, Personalräte als ganz konkrete Positionen und Personen eine ganz wichtige Rolle auch für Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, was wir häufig auch gar nicht so sehr in den Blick nehmen, weil wir es immer sehr stark nur auf eine reine Frage von der Anwendung von Arbeits- oder Sozialrecht betrachten. Untersuchungen der Hans-Böckler-Stiftung haben ja auch gezeigt, in Betrieben, die also mitbestimmt sind, also wo Betriebs- und Personalräte eine starke Rolle spielen, dort spielt dann offensichtlich auch die Neigung dazu, autoritäre Parteien, also Parteien wie die AfD beispielsweise zu wählen, offensichtlich eine geringere Rolle. Natürlich ist das jetzt keine allein heilende Medizin oder nicht das, also nicht quasi der Schlüssel alleine zum Erfolg, aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass tatsächlich dort, wo Mitbestimmung auch praktiziert wird, das demokratische Bewusstsein der Beschäftigten auch durchaus davon profitiert, sagen wir es mal so. Ob das dann im Einzelfall sich immer so auswirken wird, kann man natürlich auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Profit, den sowohl Unternehmen als auch Beschäftigte daraus ziehen können.
Ein unternehmensweites Engagement gegen Rassismus bietet die Chance, ein zeitgemäßes, offenes und inklusives Betriebsklima zu schaffen. So agieren Unternehmen nicht mehr nur rein wirtschaftlich, sondern übernehmen eine aktive Rolle in der Gesellschaft, wie Dr. Franziska Dornig ausführte. Der Unternehmer Steven Rabe hat gezeigt, wie wirtschaftliche Akteure eine aktivere gesellschaftliche Rolle übernehmen können. Durch den Erwerb und die Renovierung historischer Gebäude setzt sein Unternehmen Landware nicht nur wirtschaftliche Impulse, sondern trägt auch zur regionalen und sozialen Entwicklung bei. Dr. Berthold Vogel hebt die Bedeutung mittelständischer Betriebe für den sozialen Zusammenhalt in ländlichen Regionen hervor. Gerade Betriebs- und Personalräte sind es oftmals, die soziale Fragen im Betrieb fördern und das demokratische Bewusstsein stärken können. Unternehmen tragen eine Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft, die weit über die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und die Zahlung von Steuern hinausgeht. Einige Unternehmen und ihre Führungskräfte zeigen bereits ein vorbildliches Engagement für Toleranz, Demokratie und den Schutz demokratischer Werte. Hier können Trainings und Fortbildungen eine große Rolle spielen. Civic Scouts at Work ist ein Beispiel für ein solches Demokratieprogramm innerhalb von Unternehmen. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Robert-Bosch-Stiftung geförderte Programm konzentriert sich auf die innerbetriebliche Weiterbildung von Mitarbeitern zu Civic Scouts. Das Projekt betont die Notwendigkeit von Unternehmen als verantwortliche Akteure in der Gesellschaft und hebt ihre Rolle als innovative Lernorte hervor, indem es zeigt, wie sie nicht nur wirtschaftliche Impulse setzen, sondern auch Plattformen für gesellschaftliche Entwicklung und politische Bildung sein können. In erster Linie geht es dabei nicht darum, sich für oder gegen politische Parteien auszusprechen, sondern vielmehr um die Betonung von Werten und Verhalten, die für wirtschaftlichen Erfolg, langfristigen Wohlstand und die Stärkung der Demokratie von Bedeutung sind. Das war unsere Folge über den Zusammenhang von Wirtschaft und Demokratie. Wenn ihr noch mehr über das ganze Thema erfahren wollt, dann schaut doch mal in den Shownotes vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.